Vielen Dank, Bernd, für die Einladung, die ich ja schon vor vielen Monaten angenommen habe. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, hier zu sein. Dieses Thema, was ich ursprünglich hatte, dazu muss ich sagen, es gibt eine Vorgeschichte. Ich hatte in meiner Mail geschrieben, dass ich die Einladung gerne annehme und es gerne dem Jubilar überlasse, zu welchem Thema ich referieren sollte. Und dann dachte ich, jetzt hat er mir die systemische Musikwissenschaft aufgedrückt, also musst du dich damit auseinandersetzen. Und das habe ich dann auch getan. Und so gibt es jetzt also den Brückenschlag zwischen systemischer, systematischer und historischer Musikwissenschaft. Systemische und systematische Musikwissenschaft heute ist ein Thema mit einem diachronen Schlenker. Es setzt die Kenntnis der vergangenen Entwicklungsschritte des Gedankens einer systemischen und systematische Musikwissenschaft voraus. Einer dieser Schritte, was die systemische Musikwissenschaft angeht, war das Kolloquium zu Perspektiven und Methoden einer systemischen Musikwissenschaft, das 1998 am Musikwissenschaftlichen Institut der Universität zu Köln stattfand. Jetzt ist Herr Fricke, glaube ich, nicht hier. Das 65. Jubiläum war das dabei. Was man eigentlich kaum glauben kann, wenn man ihn heute sieht. Man denkt, das würde jetzt anstehen, aber das ist schon 10 Jahre her. Die auch im Internet zugänglichen, bereits überarbeiteten Beiträge der damaligen Diskursphase diskutieren das Verhältnis von systematischer und systemischer Musikwissenschaft in aller Breite und auf hohem Niveau. Vieles, eigentlich fast alles, ist dort bereits gesagt. Etwa die detaillierte Auseinandersetzung mit Guido Adlers Konzeption von Musikwissenschaft, mit dem Helmholtzschen Brückenschlag zwischen Naturwissenschaft, Geisteswissenschaft und Musik, mit der systemtheoretischen Grundlegung, ebenso ist die kontroverse Stellung der Einzeldisziplinen zu neuen integrativen Visionen zu finden. Also auch da schon eine sehr kontroverse Diskussion. Aus heutiger Distanz betrachtet ist die Verbindung einer solchen Konzeption des Systemischen der damaligen Situation der Musikwissenschaft, aber auch ganz allgemein der Wissenschaften in den 90er Jahren unübersehbar. Es ist die Zeit des Aufbruchs, des inter-, später transdisziplinären, der Integration und der Grenzüberschreitungen. Gleichzeitig geht das Paradigma der metaphorischen Übertragung des Shannon'schen Kommunikationsmodells auf die Geistes- und Sozialwissenschaften zu Ende und wird ergänzt bzw. ersetzt durch Systemtheorie, Konstruktivismus und die Kybernetik zweiter Ordnung. Eine veränderte Naturwissenschaft, deren Erkenntnistheorie nicht mehr an die Verifikation durch die Realität, sondern an die Gangbarkeit und Nützlichkeit ihrer Modelle anknüpft, geht mit einer veränderten Geisteswissenschaft einher, die sich unter dem Etikett der Kulturwissenschaften wiederfindet und durch Cultural Studies, Poststrukturalismus und empirische Sozialforschung herausgefordert wird. Ein wenig ist davon zu spüren, wenn man sich die letzten Sätze des Beitrags von Volker Kalisch damals ins Gedächtnis ruft. Zitat: Da Kulturen und deshalb auch Musikkulturen selbst Wertsysteme verkörpern, lenken sie Musikwissenschaftler auf die ihnen gemäßen Fragen. Gegenstände und Probleme. In diesem Sinne sind alle Kulturwissenschaften, egal ob historisch, systematisch, soziologisch oder systemisch ausgerichtet, kulturabhängig, weil freilich jede Kultur ihre eigenen Kriterien und Maßstäbe für die Wahl der Objekte oder Probleme anlegt. Musikwissenschaft nicht ausgenommen. Zitat Ende. Die Situation heute ist eine andere. Jede wissenschaftliche Aktivität steht nicht nur im Wettstreit der Methoden und Perspektiven, sondern auch unter existenziellem Legitimationszwang. Davon war heute schon in der Eröffnungsrede von Herrn Enders die Rede. Die Kosten-Nutzen-Rechnung öffentlicher und privater Investitionen muss aufgehen. Dabei haben die Wissenschaften der schönen Künste und mit ihnen die Wissenschaft der Musik eine spezifische Rollenzuweisung. Diese bewegt sich zwischen der Gesprächskultur einer elitären, großbürgerlichen Salonwissenschaft des 19. Jahrhunderts und dem fachlichen Know-how im gehobenen Management der Unterhaltungsindustrie des 21. Jahrhunderts. Sowohl historische als auch systematische Teile der Musikwissenschaft sind aus dieser Sicht primär berufsbildbezogene Zulieferbetriebe zum Erwerb entsprechender Kompetenzen. Grundlagenforschung ist dagegen grundsätzlich orchideenverdächtig. Es sei denn, es wird gerade zweifelsfrei festgestellt, dass musikalische Aktivität die Intelligenz fördere oder dass Computer eigentlich bessere Musiker seien als ihre menschlichen Schöpfer. Und wir uns damit zu einer neuen, höheren Intelligenz fortentwickeln. Die Frage nach der systemischen oder systematischen Verfasstheit rückt dabei zunächst in den Hintergrund. Ohnehin sind die Aspekte des systemischen Konzepts, wie oben beschrieben, bereits in die Musikwissenschaft eingesickert, allein durch den Generationswechsel, bei dem es sich nicht vermeiden ließ, auch einige epistemisch und methodologisch geschulte und auf dem neuesten Stand befindliche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu beteiligen. Interessant in dieser Hinsicht ist es auch, wenn in Arbeiten wie Musikwissenschaft in der Postmoderne zur Legitimationsproblematik von Musikwissenschaft von Yin-Yung Kim, die liegt draußen die Arbeit, im Epos Verlag erschienen, ein kulturkreisexterner, distanzierter Blick auf die Traditionen der westeuropäischen und deutschen Musikwissenschaft und ihre, so ein Untertitel aus dem Buch, Institutionalisierung im Umfeld des Historismus gerichtet wird. Stattdessen möchte ich nun zurückkommen zu einer grundlegenden Fragestellung: Was kann Musikwissenschaft heute sein und leisten? Diese Frage setzt die Definition eines Kernbereichs voraus, den die Musikwissenschaft und nur sie besser bearbeiten kann als andere Disziplinen. Damit sind wir aus meiner Sicht sehr schnell wieder bei Guido Adler und seiner Forderung, Zitat, die Kunstwerke zur Grundlage der Forschung zu machen. Auch wenn das etwas konservativ klingt, es ist kaum zu verleugnen, dass der Gegenstand einer Musikwissenschaft die Musik sein sollte, und das waren für Guido Adler nun einmal die Kunstwerke seiner Zeit und ihre Vorläufer. Also eigentlich müsste ich jetzt den gegenteiligen Akzent setzen, lasst uns historisches Bewusstsein bilden. Kommt auch gleich noch. Als jemand, der immer, oder der eigentlich mehr als die Hälfte seiner wissenschaftlichen Laufbahn in der Medienwissenschaft zugebracht hat und in Forschungsgebieten, die eben sich nicht mit diesen Kunstwerken und den Künsten im engeren Sinne beschäftigen, ist es natürlich ganz schön, aus dieser Perspektive das historische Bewusstsein und die Kunstwerkorientierung der Musikwissenschaften zu beobachten. Das sei auch einmal angemerkt. Heute ist klar, dass die Betrachtung von Denkmälern der Tonkunst zwar absolut sinnvoll ist, aber nicht immer weiterhilft, wenn es darum gilt, aktuelle ästhetische Prozesse zu verstehen. Davon war auch schon die Rede. Zu viele Rahmenbedingungen musikalischer Prozesse gelten in der musikwissenschaftlichen Konzeption Adlers bereits als festgesetzt. Im Zentrum seines Systems steht mit der westeuropäischen Kunstmusik des 18. und 19. Jahrhunderts eine Musik, die auf der Schriftlichkeit der Notenschrift beruht und ihre Formen, Gattungen und Stile aus dieser Schriftlichkeit heraus entwickelt. Dieses System, Dietrich Helms nennt es das System Ton, bestimmt bis heute den Mainstream sowohl der historischen als auch der systematischen Musikwissenschaft. Typische Forschungsgegenstände sind dabei etwa die historische Entwicklung skalenbasierter Formen oder die Kognition diskreter Tonschritte und Folgen. Für Hans-Heinrich Eggebrecht als Vertreter dieses Paradigmas ist die Frage nach der Natur der Musik mit ihrer Sprachfähigkeit verbunden. Zitat Eggebrecht: Die Sprachfähigkeit von Musik basiert auf einem System des musikalisch Geltenden, einem musikalischen Normensystem, das je ein geschichtliches Stadium der Musik kennzeichnet und das in jedem musikalischen Gefüge, das diesem Stadium zugehört, zur einmaligen Erscheinung konkretisiert wird. Musik ist sprachfähig und verstehbar als Konkretion verstandener Normen. Zitat Ende. Ähnlich klingt die systematische Variante. Ohne ein jeweils individuelles, jedoch auf konventionalisierten Erwartungen beruhendes musikalisches Konzept, dies ist ein Begriff von Klaus-Ernst Behne, zur Konstruktion musikalischer Kommunikate in unseren Köpfen existiert keine Musik. Auch das wurde schon erwähnt. Nun, vielleicht kleine Anmerkung, dass wir uns auch selbst da, wo wir kritisch an diese Dinge herangehen, immer noch in diesem Paradigma befinden, zeigt auch der Vortrag von Herrn Kopjes. Es wird uns da ein Bestiarium gezeigt, und wir denken und lachend entgegennehmen, dass es Leute gibt, die scheinbar diese Tonhöhenunterschiede nicht kennen und die so einen Halb- oder einen Viertelton gar nicht wahrnehmen. Man muss sich vergegenwärtigen, dass Musik, die heute medial konstruiert ist, teilweise einfach aus dem Prinzip des Layering konstruiert ist. Das heißt, da werden einfach musikalische Archive zusammengeschnitten, Leute ohne diese grundlegenden kulturellen Ausbildungen, die wir hier als Musikwissenschaftler voraussetzen, setzen das zusammen und dabei kommen auf einmal tonale Gebilde heraus, die uns völlig unverständlich sind. Mir jedenfalls. Bis vor 10 Jahren wusste ich überhaupt nicht, wie das geht. Und ich fand das toll und es kommen wirklich abgefahrene Sachen raus. Und man denkt, das ist toll, wie macht man sowas? Dann setzt man sich hin und denkt, ja, jetzt mache ich das auch selbst am Sequencer oder am Audioprogramm. Und ich merke, das kriege ich nicht hin. Weil diese Leute eine ganz andere Erfahrung haben, dieses planerische Denken von der Struktur her, von dem Skalensystem, von der Tonalität, von Funktionstonalität, ist überhaupt nicht vorhanden in diesem ganzen Bereich. Und wenn wir Leute haben, die mit dieser Musik sozialisiert werden, haben die einfach ein völlig anderes Musikverständnis und hören dann natürlich auch nicht, ob da jetzt jemand halt ob so ein Background halt und tiefer ist oder so. Das ist für die überhaupt nicht relevant. Also wenn dieses Konzept nicht vorhanden ist, ist diese Musik auch weg. Gut, zurück zum Text. Die dazugehörige geltende Musik, so Engelbrecht, des 20. Jahrhunderts, ist bei ihm jedoch aufgrund der mangelnden Akzeptanz der neuen Musik mit dem großen N immer noch diejenige, Zitat, ohne Beiwort, die Musik des 19. Jahrhunderts, genauer die Musik, die von Haydn, Mozart, Beethoven bis zu Brahms, Mahler, Strauss, Reger reicht. Dieses Bekenntnis eines Historikers im Themenkreis der Frage, was ist Musik, so heißt der Sammelband, aus dem das entlehnt ist, verpasst konsequent die Musik der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, weil sie die Innovationen, die sich außerhalb des kunstmusikalischen Kanons der vertrauten Töne vollziehen, nicht im Blick hat. Ihre Formen und Prozesse emergieren nicht mehr aus dem Tonsystem der Fünf-Linien-Schrift und der Kultur der bürgerlichen Öffentlichkeit, wie sie sich aus dem Niedergang des Feudalismus entwickelte. Sie entstehen aus der phonographischen Schrift, der elektronischen Audiomedien und der generativen Schrift der digitalen Programme in einer globalisierten Kultur der Informationsgesellschaft. Diese veränderten Rahmenbedingungen betreffen damit auch den Kern der Musikkultur, den ästhetischen Prozess mit dem klingenden Gegenstand, welcher nun selbst Schriftform angenommen hat. Seine Gestaltungsparadigmen sind das Experiment, die Montage und das generative Kalkül, nun jedoch bezogen auf das System von Sound und Beat, nicht mehr auf das System Ton. Die Musikwissenschaft ist aufgrund der skizzierten Vorgeschichte kaum in der Lage, eine mittels phonographischer Schriftlichkeit gestaltete Musik in der aktuellen Musikpraxis zu verstehen. Die Orientierung an der traditionellen Notenschrift und an der westeuropäischen Kunstmusik des 19. Jahrhunderts versetzt traditionell ausgebildete Musikwissenschaftler heute in die Rolle von Ethnologen, die einer fremden Musikkultur beiwohnen, ohne die Mechanismen und Strategien ihrer Gestaltung zu kennen. Es ist kein Zufall, dass wir das gerade hier im Osnabrücker Schloss besprechen. Den musikalischen Wandel im Zeichen des technologischen Wandels hat kaum ein anderer deutscher Musikwissenschaftler so intensiv und fachkundig begleitet wie Bernd Enders. Dazu war eine gewisse Freiheit des Blicks notwendig. Wenn selbst Kurt Blaukopf sich noch vor einigen Jahrzehnten für die Geschmacklosigkeit seines Gegenstands entschuldigen musste, um die beatbegeisterte Jugendkultur in den Blick zu nehmen, so war ein mit Beatmusik und elektronischen Instrumenten aufgewachsener Musikwissenschaftler von vornherein der Revolution verdächtig. Ich glaube, er wurde damals auch der Revolution verdächtig, wenn man an die Kontroverse um solche Orgeln oder sowas denkt. Es gilt, und vielmehr lässt sich hier in der gebotenen Kürze leider nicht sagen, diesen Weg, der keine Revolution, sondern eine dringend notwendige Veränderung der Perspektive darstellt, weiter zu beschreiben. Dabei ist die bereits bei Jobst Fricke und anderen vorgezeichnete systemische Erweiterung des Gegenstands und der Methoden, gleich unter welchem Tech-Etikett, darauf kommt es glaube ich auch gar nicht an, sinnvoll und geboten. Eine konsequente Weiterführung der Einbindung der Musiktechnologien und des medialen Wandels bedarf, und das scheint mir der Grundgedanke der Systemiker zu sein, einer Ausdehnung und zugleich einer Neuorientierung der Musikwissenschaft, in der sich eine anschlussfähige, etablierte Perspektive zusammen mit einer technikkulturellen Forschungsperspektive als Teilbereiche etablieren und positionieren. Um noch einmal zusammenzufassen, das systemische Konzept ist ein Konzept der Veränderung des etablierten Verständnisses systematischer Musikwissenschaft. Bereits als solches ist es als Option für die Bewältigung der Herausforderungen einer gewandelten musikalischen Wirklichkeit und der damit verbundenen Berufsbilder sinnvoll. Dabei ist die synchrone Forschung am lebenden Objekt, auch dies ist ein systemischer Grundgedanke, zum Scheitern verurteilt, wenn die systematische Zergliederung dessen wesentliche ästhetische Qualitäten verfehlt. Es geht tatsächlich um eine Systematik von Ursachen und Wirkungen, aber nicht nur um physikalische, psychophysische und kognitive, sondern auch um gerade um kulturelle Prozesse im Medium ästhetisch-kulturalisierter, auditiver Wahrnehmung. Ästhetische Prozesse können nur dann erforscht werden, wenn sich das Forschungsinteresse auch auf deren ästhetische Spezifika richtet. Das System der Ästhetik ist nicht ihre Geschichte, wie Karl Dahlhaus meinte, sondern unser kulturelles System ästhetischer Prozesse und die ihm zugeordneten Phänomene mit seinen und ihren synchronen und diachronen Aspekten. Ebenso problematisch ist, das sollte deutlich geworden sein, ein Musikbegriff, der an der Alltagswirklichkeit vorbeigeht. Dieses musikalisch Geltende hat, wie Eggebrecht betont, einen historischen Ort, der unverständlich bleiben muss, wenn sein Gewordensein ausgeblendet wird. Genauso sind zukünftige Szenarien, sei es die mittelfristige Programmplanung eines Medienanbieters oder die Zukunft der Musikdistribution im Internet, ohne dieses Verständnis weder begründbar noch erfolgversprechend. Eine Disziplin, deren Gegenstand und Erkenntnisziel im Jetzt liegt und die im pointierten Gegensatz zur historischen Musikwissenschaft unter der Flagge des Systematischen segelt, braucht ein historisches Bewusstsein, jedoch keinen Historismus traditioneller Prägung. Eine gesunde Konkurrenz synchroner und diachroner Betrachtung verschiedener Methoden und Perspektiven sollte, und dies wäre mein systemischster Wunsch, in die Komplementarität einer integrierten Wissenschaft und nicht in der Dominanz rückwärts gewandter Hegemonien münden. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.